Guten Tag. Klasse, dass Sie uns im Netz gefunden haben. Wir sind die Freievangelische Gemeinde Jülich. Wir hoffen, dass das Gehörte Ihnen Gott näher bringt. Genug der Vorworte. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit beim Zuhören.
Für alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe, ja, guten Morgen und schön, dass ihr da seid. Der heutige Predigttext ist für mich einer der wichtigsten Bibelstellen überhaupt. Wichtig deshalb, weil er uns deutlich macht, um was es Gott geht. Er beschreibt ein Stück seines Wesens. Ich lese den Text nochmal, allerdings dann in der Luther-Übersetzung. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Text ist sehr bekannt und ich denke, jeder von uns wird ihn schon mal gehört haben. Ihn kennen viele und er war auch schon mal ein Jahreslosungstext und daher ist er, denke ich, vielen geläufig. Dieser Text, der beschreibt quasi den Zenit, den Höhepunkt in Gottes Heilsplan. Er ist der Paukenschlag der Geschichte zwischen Mensch und Gott. Und Gottes Heilsplan ist heute Thema dieser Predigt. Wir legen diesen Predigttext erst einmal zur Seite. Ich komme darauf später noch einmal zurück, denn ich möchte zuvor den kompletten Weg Gottes mit uns Menschen skizzieren. Ich hoffe, ihr habt nicht noch was vor heute. Scherz beiseite, ich beschränke mich wirklich auf die Eckpunkte, auf die wirklichen Basics. Ich maße mir nicht an, Gottes Gedanken zu kennen und ich versuche sie auch nicht zu interpretieren und ich finde, das ist auch nicht nötig, denn Gott hat sich selber in seinem Wort mitgeteilt. In der Bibel findet man unzählige Beispiele dafür, wie Gott ist und was er vorhat. Gott hat sich in seinem Wort festgelegt und von daher kann man gewisse Aussagen über seinen Plan machen, seinen großen Plan, den er mit uns Menschen hat. Und welches die Eckpunkte sind, die seinen Plan kennzeichnen? Gottes Heilsplan kennt verschiedene Abschnitte, Meilensteine quasi, die er verteilt hat über die Geschichte der Menschen. Beginnen möchte ich mit dem Anfang, mit dem Paradies. Ursprünglich hatte Gott paradiesische Zustände für uns Menschen vorgesehen. Gott schuf den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Einen Garten, den er selber angelegt hat. Eine Heimat für Gott und Mensch. Mensch und Gott sollten nach seinem Plan mit der Kreatur in enger, direkter und harmonischer Gemeinschaft leben. Und dieses Leben in dem Garten Eden war schon auf Ewigkeit hin ausgelegt. Und daran sollte sich auch nach Gottes Plan nichts ändern. Das zeigt sich auch daran, dass Adam und Eva als Erwachsene erschaffen wurden und so im Text in Mose in Erscheinung traten. Übrigens die beiden einzigen Menschen ohne Bauchnabel. Zeit spielte im Gottesgarten keine Rolle. Es gab kein Älterwerden. Ja, ich wage zu behaupten, dass die Zeit erst später in die Welt kam. Zeitlosigkeit ist eine göttliche Eigenschaft. Auch Jesus als Sohn Gottes trägt diese göttliche Eigenschaft in sich. Als er Petrus sagte, dass er ihn dreimal verleugnen würde, bevor der Hahn kräht, war das ein Blick in die Zukunft. Als göttliches Wesen konnte er das. Und auch die Zerstörung des Tempels zu Jerusalem hat er vorausgesagt. Dieses Ereignis trat im Jahre 70 nach Christus an, also etwa 40 Jahre nach seinem Tod. Zeitlosigkeit ist eine göttliche Eigenschaft. Das Leben in Gottes direkter Gegenwart ist immer ein Leben in der Ewigkeit. Da Gott selbst keiner Zeit unterworfen ist, existierte auch für die beiden ersten Menschen keine Zeit. Es war ein Zustand des Seins, ein Zustand des Glücks, ein Zustand ohne Zeittakt, so wie wir ihn heute kennen. Ja, und dann kam es zum Bruch. Wir kennen die Geschichte. die Sache mit der Schlange und dem Apfel. Mit dem Sündenfall kam die Erkenntnis über Gut und Böse. Es kam die Fortpflanzung in die Welt und damit auch die Sexualität. Denn Adam und Eva erkannten plötzlich, dass sie nackt waren. Die Erkenntnis über Gut und Böse und auch die Sexualität sind genauer betrachtet durchaus positive Dinge. Das sind aber auch schon die einzigen positiven Eigenschaften, die dieser Sündenfall erwirkt hat und die mir dabei eingefallen sind. Sie sind so quasi die eine Seite der Medaille. Verkauft wurde das Ganze aber durch ein Getrenntsein von Gott. Die Bibel nennt das Ursünde und dieser Ursünde sind wir alle unterworfen. Adam und Eva wurden in dieses Getrenntsein hineingeworfen durch den Rauswurf aus dem Garten Eden. Wir, die wir heute leben, wurden in diesen Zustand hineingeboren. Hineingeboren in ein Getrenntsein von Gott. Wir leben heute getrennt von Gott. Unsere Welt ist eine Welt, in der Gott nicht mehr mitten unter uns wohnt. Wir leben in einer gottlosen Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das bewirkt, dass Leid, Tod und Krankheit in dieser Welt ist und dass es sie gibt. Und daher können wir dieses auch nicht Gott anlasten, so wie Leid, Tod. Das ist einfach ein Zustand in dieser Welt und wir können nicht fragen, warum Gott lässt du dies oder das zu. Nein, Krieg, Leid, Krankheit, Hass, Eifersucht, Zorn, Missgunst und so weiter, man kann da das immer weiter fortführen. Das ist einfach Normalität und es ist ein Ist-Zustand in dieser Welt geworden. Entstanden ganz einfach durch das Getrenntsein von Gott. Und weil wir nun dem Zeitdiktat unterworfen sind, ist auch der Tod, der uns alle sicher ereilen wird, zur Normalität dieser Welt geworden. Das sind alles negative Folgen, quasi die Kehrseite, die andere Seite der Medaille. Zum Vergleich, zum Leben im Garten Eden leben wir heute von Gott getrennt. Gott hat sich von uns zurückgezogen, aber er hat sich nicht abgewendet. Das ist ein feiner, aber wesentlicher Unterschied, auf den ich dann später nochmal eingehen werde. Mit der Vertreibung aus dem Paradies ist mehr geschehen als nur der einfache Rauswurf aus dem Garten Eden. Der direkte Kontakt zu Gott ist uns verloren gegangen. Die unmittelbare körperliche Gemeinschaft. Und dieses Ganze hat quasi zur Folge, dass es diese ganzen negativen Dinge in dieser Welt gibt. Die Zeit des Alten Testaments ist die Zeit des sogenannten Alten Bundes. Ein Bund, den Gott mit Noah, das ist dieser Typ mit der Arche, geschlossen hat. Wir erinnern uns, Gott lässt Noah eine Arche, ein Schiff bauen. Als diese fertiggestellt war, sammelte Gott die Tiere der Welt ein, jeweils ein Paar, und verstaute sie in der Arche. Fische waren übrigens nicht in der Arche. Und danach regnete es massiv. Als das Wasser wieder abfließt, schließt Gott einen Bund mit den Menschen. Ja, quasi mit der ganzen Schöpfung. Und wir lesen da in 1. Mose 9, die Verse 9 und 10. Siehe, ich richte mit euch auf einen Bund, mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Der Gott des Alten Testaments ist der Gott des Alten Bundes. Ein Bund mit Noah geschlossen und der Regenbogen wurde zum Zeichen des ersten Bundes. Ein Bund, der sehr lange Bestand hatte. Und Gott hat sich zur Zeit des Alten Testaments so verhalten, wie es seinem Wesen entspricht. Gott ist auf der einen Seite ein Gott unendlicher Liebe, aber er ist auch ein Gott des Zorns. Gott ist beides, Liebe und Zorn. Das darf man nicht vergessen, wenn man Gottes Heilsplan verstehen will. Dass Gott ein Gott der Liebe und des Zorns ist, will ich anhand von Beispielen belegen. Gott hat sein Volk, das Volk Israel, unendlich geliebt. Aber er hat es auch verstoßen und mehrfach bestraft. Schon am Volk Israel wird das Vaterbild Gottes deutlich. Gott liebt sein Volk, aber er bestraft es auch, um es in der rechten Weise zu erziehen. Das erste Beispiel ist der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. und seine weitere Wanderschaft bis in das Gebiet des heutigen Palästinas. Jetzt können wir das Bild mal zeigen. Super, danke. In dieser Zeit führte Gott sein Volk selbst. Tagsüber in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule. Das hat ein Maler mal versucht darzustellen. Ich finde, es ist schon irgendwie gewaltig, was da passiert ist. Gott führte sein Volk und sie hatten ihren Gott vor Augen. Als das Volk durstig war, hat Gott eine Quelle aus dem Felsen entspringen lassen und die Menschen konnten ihren Durst stillen. Als sie mit der Verpflegung unzufrieden waren, da gab es Manna. Und als das Manna zu eintönig wurde, da hat Gott Wachteln kommen lassen. Die Menschen wurden von Gott versorgt, indem sie immer wieder was zu essen bekamen. Interessanterweise gab es sonntags kein Manna. Gott gab samstags die doppelte Menge und sie verdarb auch nicht innerhalb eines Tages. Für mich ein Indiz, dass der Sonntag Gottestag ist und in besonderer Weise geheiligt und geschützt ist. Nur so am Rande bemerkt. Gott gab seinem Volk eine Rundumversorgung, ein Sorglospaket. Wir würden heute sagen, all inclusive. Es lief damals nicht schlecht für das Volk Israel. Einmal die Befreiung aus der Sklaverei, die Versorgung durch Gott. Alles gut, könnte man meinen. Solche Erfahrungen mit Gott sollten doch einen intakten und starken Glauben dafür sorgen. Aber auch die Geschichte kennen wir, das Volk sündigte, als Mose auf dem Berg Sinai war, um die Gebote empfing. Sie glaubten, Mose sei verschollen. Und mit dem verschollenen Mose verschwanden ihre Perspektiven und auch den Blick auf Gott. Sie schmolzen ihren Schmuck ein, den sie aus Ägypten mitgebracht hatten. Sie formten ein Kalb daraus und fingen an, diese Figur anzubeten. Gott war aus ihren Herzen verschwunden. An Gottes Stelle war das goldene Kalb getreten. Gottes Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Gott sammelte die Israeliten um Mose, die sich nicht an der goldenen Kalbaktion beteiligt hatten, und gab ihnen den Auftrag, die Abtrünnigen hinzurichten. So starben 3000 Menschen. Alle, die um das goldene Kalb getanzt hatten, haben diese Aktion nicht überlebt. Das ist Gottes Zorn. Ein anderes Beispiel ist die Verschleppung des Volkes nach Babylon. Das geschah, nachdem das Volk vom Glauben an Gott abgefallen war und anderen lokalen Göttern gehuldigt hatte. Auch hier richtete sich der Zorn Gottes wieder gegen sein Volk. Das Volk, zumindest ein großer, wichtiger Teil des Volkes, wurde verschleppt und geriet in babylonische Gefangenschaft. Diese Gefangenschaft dauerte 70 Jahre. Auch ein Beispiel für den Zorn Gottes. Nach diesen 70 Jahren ist dann Folgendes zu lesen. Steht in Jesaja 40, die Verse 1 bis 3. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelt Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Hier gewinnt man den Eindruck, dass es Gott leid tut, dass er sein Volk bestraft hat. Ja, fast entschuldigt er sich dafür, dass er strafen musste. Er spricht von Trost und ich finde, in diesem Text wird wieder die Liebe Gottes deutlich und sie entspricht eigentlich dem Gottesbild, das wir heute haben. Wir sehen anhand der Beispiele, dass Gott ein Gott der Liebe, aber auch ein Gott des Zorns ist. Und wenn wir ehrlich sind, mir geht das auf jeden Fall so, passt Gottes Zorn gar nicht so in das Gottesbild, das wir heute haben. Wir haben heute ein Bild von dem lieben Gott, einem Gott, der alles verzeiht und der über alles wohlwollend hinwegsieht. Im Bild eines alten Mannes, der von irgendwo oben uns anschaut und uns liebevoll und gütig anlächelt. Ich denke, die Menschen des Alten Testaments, wenn man sie gefragt hätte, hätten Gott ganz anders beschrieben. Welches Bild ist denn jetzt richtig? Stimmt das Bild des Zornigen oder stimmt das Bild des liebenden Gottes? Ist Gott heute ein anderer als zur Zeit des Alten Testaments? Hat Gott sich etwa geändert? An dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel, der Messias, unser Heiland. Mit der Geburt Jesu, aber vor allem mit seinem Sterben am Kreuz, hat Gott einen neuen Bund mit uns Menschen geschlossen. Wir leben heute in einem neuen Bund, den Jesus mit seinem Blut besiegelt hat. Ein Bund, an dem wir uns beim Abendmahl erinnern. Lukas 22, Vers 20 schreibt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So lesen wir es bei jedem Abendmahl. Wir wissen, dass Jesus für alle unsere Sünden gestorben ist. Das haben wir schon 100-mal gehört. Aber was bedeutet es wirklich? Was ist da passiert? Was ist da passiert am Kreuz? Gott und Sünde, das ist wie Feuer und Wasser. Zwei Begriffe, die keine Gemeinsamkeiten haben und nie haben werden. Wo Sünde ist, da kann Gott nicht sein. Und wo Gott ist, da kann keine Sünde sein. Als Jesus starb, da hat Gott alle Sünden aller Menschen, die je gelebt haben, die jetzt leben und noch leben werden, auf seinen Sohn gelegt. Gottes Zorn über die Sünden der Welt aller Zeiten wurde auf seinen Sohn gelegt. Und Gott hat sich 3 Tage von seinem Sohn abgewendet. Und wenn Gott sich von jemand abwendet, dann hat das eine andere Tragweite. Das ist dann richtig massiv. In Matthäus 22, Vers 46 lesen wir die letzten Worte Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat er das so empfunden? Weil es tatsächlich passiert ist. Gott hat sich 3 Tage von seinem Sohn abgewendet. Jesus hat das als Verlassensein empfunden. Der enge Kontakt zu seinem Vater war plötzlich nicht mehr da. Die Strafe, die uns eigentlich treffen müsste, wurde auf Jesus übertragen. Jesus hat sich stellvertretend für uns ertragen und so unsere Schuld getilgt. Anstatt dass Gott sich von mir oder von dir abwendet, hat das Gott mit seinem Sohn getan. Und es kann einem Menschen nichts Schlimmeres widerfahren, dass Gott sich von ihm abwendet. Gott ist kein liebevoll lächelnder alter Mann, sondern er ist die Schöpferkraft im Universum, die alles erhaltende Macht. Und wenn diese Schöpferkraft sich abwendet, dann hat das maximale Konsequenz. Deshalb sagte ich auch anfangs, dass es einen Unterschied macht, ob Gott sich nur zurückzieht oder sich tatsächlich abwendet. Denn wenn Gott sich von einem Menschen abwendet, dann ist das Hölle. Und das ist kein Ort, sondern ein Zustand. Ich glaube nicht, dass Hölle ein Zustand ist, den es real gibt und an dem es unendlich heiß ist. Ich glaube, das ist ein Bild des Mittelalters. Wenn Gott sich von einem Menschen abwendet, dann ist das die Hölle. Gott sei Dank, und das ist jetzt keine Phrase, Gott sei Dank hat sich der Zorn Gottes an Jesus festgemacht. Und das ist genau der Grund, warum wir heute keinen zornigen Gott mehr kennen und erleben müssen. Die Schuld ist getilgt. Gottes Zorn über meine Schuld, meine Sünde, hat sich an seinem Sohn, ja, ist daran verraucht. Es gibt sie dann nicht mehr. Spürt ihr, was das für ein unheimlich glücklicher Umstand ist, mit Gott im Reinen zu sein, weil Jesus das für uns getan hat? Die Schuld ist getilgt. Und jetzt kommt der heutige Text zum Tragen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat einen neuen Bund mit allen Menschen geschlossen. Ein Bund im Blute Jesu. Gott hat uns einen Retter geschickt, auf den er seinen Zorn legen konnte. Damit könnte die Geschichte zu einem Happy End gekommen sein. Alles bestens, alles gut, alles ist getan. Leider hat Gott das Ganze an eine Bedingung geknüpft. Wie es in dem Predigtext heißt, die an ihn glauben. Sündenvergebung wird nur dem zuteil, der sich zu Jesus bekennt. Jesus möchte Herr in meinem und in deinem Leben sein. Und wer das Angebot Jesu annimmt, der wird Gottes Zorn nicht zu spüren bekommen. Solange man lebt, hat man die Möglichkeit, Jesu Angebot anzunehmen. Aber es wird einen zu spät geben, wenn das Leben eines Menschen zu Ende ist oder spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, kommt und Gericht hält, wird er sich dem einen Menschen ganz zuwenden und ihm nahe sein, und von dem anderen wird er sich abwenden. Für einen ist das der Himmel wo Gott wieder in direkter Gemeinschaft mit dem Menschen leben wird. Und für den anderen wird das Abwenden von ihm die Hölle sein. Aber noch ist es nicht so weit, das Angebot Jesu steht noch jedem offen. Und ich wünsche mir, dass jeder Mensch würde davon Gebrauch machen, weil es meines Erachtens nichts Wichtigeres gibt. Es ist wirklich die zentrale Frage im Leben eines Menschen. Und es unterstreicht auch die Wichtigkeit von Missionen, dass wir das anderen Menschen weitersagen. Nun enden die Berichte der Bibel nicht mit der Geburt, dem Jesu, sondern und mit seinem Sterben und Wiederauferstehung. Gottes Plan geht weiter. Jesu kommen und sterben war erst der Anfang, der bislang letzte Teil im Plan Gottes. Aber es ist nicht der finale Teil. Wann wird es weitergehen? Kein Mensch weiß es, nicht einmal Jesus. Das hat er selbst gesagt. Gott kann mit dem momentanen Zustand nicht zufrieden sein. Er ist es auch nicht. Denn noch lebt der Mensch von Gott getrennt. Der ursprüngliche Zustand, wie er im Garten Eden geherrscht hatte, der ist noch nicht wiederhergestellt. Und das ist meiner Erachtens das erklärte Ziel Gottes. Gott möchte das Paradies neu aufleben lassen und es wieder verwirklichen. Nun nennt die Bibel dieses nicht Paradies oder Garten Eden, sondern sie bezeichnet diesen Ort als das neue Jerusalem. Ein Ort, ebenso von Gott errichtet wie einst der Garten Eden. Ein Ort, wo Gott mitten unter den Menschen wohnen wird. Und wir werden mit Gott sein und er wird unser Gott sein. Und auch dieser Ort ist dann wieder keiner Zeit unterworfen, weil Gott körperlich anwesend sein wird und mitten unter den Menschen wohnt. Und das ist dann Ewigkeit. Man kann sich das nur schwer vorstellen, Ewigkeit. Ein Dasein ohne Zeit, ohne Zeitgefühl, einfach sein mit Gott als Mittelpunkt. Wenn man sich ein wenig mit Einstandsrelativitätstheorie beschäftigt, lernt man schnell, wie relativ die Zeit ist. Der Zeitfluss, das ist keine konstante Größe. Zeit vergeht keinesfalls immer und überall gleich schnell. Wenn man sich zum Beispiel sehr schnell bewegt, vergeht die Zeit langsamer, was für die Frauen vielleicht. Die Alterung ist dann weniger schnell. Das ist nachgewiesen. Die Uhren in den GPS-Satelliten zum Beispiel gehen nach und müssen daher ständig korrigiert werden, weil die Satelliten, die sich um die Erde kreisen, sehr, sehr schnell bewegen. Und die Zeit vergeht in den Satelliten langsamer als die Zeit hier auf der Erde. Ein Beispiel, dass Zeit relativ ist. Keine Angst, ich möchte Ihnen nicht weiter auf die Relativitätstheorie eingehen. Ich möchte einfach nur deutlich machen, was für mich Ewigkeit bedeutet. Ich möchte deutlich machen, dass es Gottes Streben ist, seinen Urzustand wiederherzustellen. Der Urzustand ist der Garten Eden und ein Zustand völliger Harmonie. Und sowas wird es wieder geben in Gottes neuer Welt. Und diesen Zustand wird Gott wiederherstellen. Und das ist sein Ziel, sein großer Plan mit der Menschheit. Und das Schöne daran ist, dass es nichts und niemand gibt, der Gott daran hindern könnte. Dazu hat er seinen Sohn gesandt. Dazu feiern wir Weihnachten und Ostern, damit wir Menschen in einen sündlosen Zustand gelangen können, der für ein Zusammenleben mit Gott Voraussetzung ist. Dazu ist Jesus gestorben, dazu hat er die Schuld auf sich geladen, damit wir mit Gott ins Reine kommen. Jesus bietet uns Sündenvergebung an, jedem Einzelnen, ganz persönlich, immer wieder. Machen wir reichlich Gebrauch davon. Amen.
Die Predigt ist nun zu Ende. Fanden Sie die Predigt ansprechend? Wenn ja, würden wir uns über eine Nachricht sehr freuen. Sie können mit uns gerne Kontakt aufnehmen. Weiterhin können Sie zukünftige Predigten sonntags morgens um 10.30 Uhr auch live hören. Besuchen Sie uns doch einmal in unserer Gemeinde. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Die Predigt ist Eigentum der Freien Evangelischen Gemeinde Jülich. Falls Sie den Audiofile verwenden oder kopieren wollen, holen Sie sich bitte die Erlaubnis der Gemeindeleitung der Freien Evangelischen Gemeinde Jülich ein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.